Wie man Gott treu bleibt, das ist die Überschrift zu unserem Thema, wenn wir aus dem Propheten Maleachi das zweite Kapitel miteinander betrachten wollen. Nun ist ja im zweiten Kapitel bei Maleachi nicht so viel die Rede von Treue, sondern leider von Untreue, von Versagen, von Schuld. Aber gerade auch auf dem Spiegel des Negativen, was wir da lesen, können wir erkennen, wie wir es nicht machen sollten, wie wir gerade das Gegenteil von dem machen sollten, was damals die Priester, die Führungsschicht, aber auch das Volk getan hat, was auch heute viele tun. Wir wollen dem Herrn treu bleiben und nicht den falschen Vorbildern folgen. Bevor ich Maleachi 2 mit uns lese, möchte ich darauf hinweisen auf einige Entwicklungen in unserer Zeit. Wir leben ja in der Endzeit. Wir haben ja auch immer wieder Endzeitkonferenzen, auch in Sachsen, wo ich mich freue, dass es das auch hier schon einige Jahre gibt. Und am Ende werden eben viele sich von Gott lossagen, von seinen Ordnungen und Geboten. Und da gehört dann auch die Untreue dazu. Untreue nimmt überhand zwischen Ehepartnern. Wir erleben eine Flut von Scheidungen, von Ehebrüchen, von Verstoßungen, von wilder Ehe, von unehelichem Zusammenleben und so weiter. Gerade Kapitel 2 schreibt dazu auch einiges. Es wird auch heute das Thema Ehe, Ehescheidung und diese ganzen Fragen mit in diesem Kapitel mit vorkommen. Dann Untreue nimmt auch überhand Kindern gegenüber, Kinder, die vernachlässigt werden, Kinder, die verwöhnt werden, das ist auch nicht gut, aber auch Kinder, die missbraucht werden, leider auch. Alle diese Dinge gehen zum Teil auch durch die Presse, das ist ein großer Schaden, auch für die Christenheit insgesamt, wenn solche Fälle auch in Kirchen geschehen, auch wenn das Kirchen mit fragwürdigen Lehren sind, wo das auch geschieht, wegen dem Zölibat. Aber auch in anderen Kreisen kann sowas vorkommen, leider. Untreue findet sich auch zwischen Geschäftspartnern. Ich denke an Betrug, an Bestechlichkeit, Nicht-Einhalten von Verträgen, nicht ordentliche Bezahlung der Arbeitnehmer. Das ist auch alles Schuld und ist nicht im Sinne Gottes. Aber Untreue findet sich auch, und das ist besonders gravierend, auch gegenüber Gott, dass Menschen Gott gegenüber nicht treu sind. Mich erschüttert immer wieder, was der Herr Jesus gesagt hat in Lukas 18, Vers 8. Weiß jemand, was da steht? Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er da Glauben finden auf Erden? Und da steht griechisch Pistis, und das heißt Glauben oder auch Treue, dass man Gott noch vertraut, dass man auf ihn hofft, dass man Jesus erwartet. Ich denke, er wird es schon noch finden, aber eben eher vereinzelt, nicht bei der großen Masse. Das ist die Situation in der Endzeit. Die große Masse, auch der Christenheit, wird lau sein, so wie im Sendschreiben von Laodicea, wird oberflächlich sein, verweltlicht, Zeitgeist angepasst. Wir haben gestern schon einiges davon gehört. Ja, ich möchte mit uns lesen, jetzt aus Zeitgründen, gestern ging es doch 1,5 Stunden, werde ich jetzt nicht das ganze Kapitel am Anfang lesen, sondern Vers für Vers entlang gehen, sodass wir es einfach dann Vers für Vers jetzt gleich betrachten. In Vers 1, ist immer gut, wenn ihr das aufschlagt, wenn ihr eine Bibel habt, dann kommt ihr besser mit. Maleachi 2, Vers 1. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch, wenn ihr es nicht hört und es nicht zu Herzen nehmt, indem ihr meinem Namen die Ehre gebt, sagt der Herr Zebaoth, dann werde ich den Fluch unter euch schicken und eure Segensgaben verfluchen. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es euch nicht zu Herzen nehmen wollt. Vers 1, nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wer gestern da war, heute sind ja viele neue noch gekommen, wir haben ja gestern schon gehört von diesem falschen, oberflächlichen, abgefallenen Gottesdienst, wo man im alten Israel, es ist ja im etwa 430 vor Christus, dieser Prophet aufgetreten, Maleachi, da hat man nicht die besten Tiere im Tempel geopfert, sondern mangelhafte Tiere, die irgendwelche Fehler, Gebrechen hatten, krank waren, und die haben aber nicht für den Opferdienst getaugt. Trotzdem hat man diese fehlerhaften Tiere Gott dargebracht, so also das Schlechteste dem Herrn gegeben, und das wird hier angeprangert von Gott selber durch den Propheten Maleachi. Das sind also Dinge, die würde man noch einmal dem persischen Statthalter geben, solche Gaben. Aber Gott, ja, der greift ja vielleicht nicht direkt ein, den sieht man nicht so unmittelbar, ja, da hat man den Mut jetzt, Gott einfach irgendwas Fehlerhaftes zu opfern. Aber wir wissen ja, dass Gott lebendig ist und eingreift zu seiner Zeit. Manchmal schaut er lange zu, aber dann greift er doch ein. Das sehen wir auch heute in unseren endzeitlichen Entwicklungen, die sich ja jetzt überschlagen, seit mindestens 2 Jahren jetzt. Und ja, wir haben noch nie solche Situationen wie jetzt, wo auch der Staat konträr zum Volk steht und ja, wo einfach auch Krieg geschürt wird von allen Seiten und wo es sich immer weiter zuspitzt. Ich möchte dazu jetzt aber nicht so viel sagen heute Abend. Jedenfalls, wir sollen, wenn wir das aufs Neue Testament und auf unser Leben übertragen, ordentliche Priester sein. Es spricht ja auch das Neue Testament, etwa im Petrusbriefen, von dem allgemeinen Priestertum. 1. Petrus Kapitel 2, da heißt es, dass praktisch es ein heiliges Volk ist, ein allgemeines Priestertum. Möchtest du mal mit uns aufschlagen? Bekannte Stelle. 1. Petrus 2, Vers 9. Und das ist an die Gemeinde des Herrn gerichtet, auch an uns heute. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden oder die Wohltaten dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Also die gesamte Christenheit ist gemeint, nicht mehr nur aus Israel die Berufenen, sondern auch aus den Nationen, also auch wir hier in Sachsen, in Deutschland, Baden-Württemberg und so weiter und alle Völker dieser Erde. Wir überall beruft Gott Menschen heraus, die ihm nachfolgen und dienen. Und deshalb gilt ja auch das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Man darf das jetzt aber nicht verwechseln mit den Aufgaben, die in der Gemeinde wahrgenommen werden. Da gelten nach wie vor, und das ist jetzt schon das erste heiße Eisen heute Abend wieder, die biblischen Maßstäbe. Das heißt, wenn wir alle Priester sind, heißt es nicht, dass jetzt die Schwestern lehren sollen, wenn Brüder dabei sind oder gemeindeleitend tätig werden sollten. Denn das wird auch im Neuen Testament ganz klar verwehrt. An verschiedenen Stellen, 1. Korinther 11, Timotheusbriefe, da steht ganz klar, dass zum Beispiel die Ältesten, dass er Mann einer Frau sein soll. Das heißt nie, es ist die Frau eines Mannes, so umgekehrt, sondern er ist Mann einer Frau und so weiter. Also auch hier die Ältesten, das ist im Neuen Testament ganz klar auf Männer bezogen, denn es ist gemäß Epheser 5 so, dass so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so ist der Mann das Haupt der Frau und nicht umgekehrt. Und deshalb ist es so, dass wir Männer unsere eigene Frau lieben sollen und die Frau sich ihrem Mann, der ihr seine Liebe erweist, sich fröhlich unterordnet. Das ist die biblische Familienregel oder Eheregel in Epheser 5. Da könnt ihr das alles nachlesen, Epheserbrief Kapitel 5. Werde ich jetzt nicht alles lesen. Also das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Das heißt, ja, wir alle, auch die Schwestern, sind grundsätzlich Priester. Auch in unseren Familien, die Schwestern auch bei den Kindern. Oder in Gemeinden allerdings sollen es Männer wahrnehmen. Mit der Ausnahme, wenn kein Mann da ist, wenn die alle im Gefängnis sind, dann können natürlich auch die Schwestern, die anderen Schwestern lehren und die Kinder lehren und so weiter, so wie es ja auch in bibeltreuen Gemeinden getan wird. Also ich habe damit ein ganz klares Wort gegen die Frauenordination ausgesprochen, die es in vielen Kirchen gibt. Auch in Gemeinschaften kommt es immer stärker. Ich will jetzt nicht die ganzen Stellen lesen, vielleicht eine Stelle nur, wo das ja ganz klar steht. 1. Korinther 11 zum Beispiel, da heißt es dann ja auch in Kapitel 11, beziehungsweise, ja, da geht es ja um die Hauptbedeckung und in 1. Korinther 14, ich habe mir es jetzt nicht aufgeschrieben, jetzt habe ich 1. Korinther 14 ab Vers 33. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Und jetzt kommt es, eure Frauen sollen schweigen in der Gemeinde, denn es ist ihnen nicht gestattet, dass sie reden, sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas genau wissen, wollen, dann sollen sie daheim die eigenen Männer fragen, denn es geziemt sich nicht, für Frauen in der Gemeinde zu reden oder auch zu lehren. Ich verstehe das so, auch andere stellen darauf hin, dass die Schwestern durchaus Dienste haben. Sie können Beiträge bringen in Gesang, in Gedicht, in Zeugnis. Aber mit Reden ist hier die Lehrpredigt gemeint. Sie sollen also nicht autoritativ lehren und sie sollen auch nicht leiten, da wo Brüder sind, die Leitung machen könnten. Ja, das ist ganz klar dann so, dass die Brüder das tun sollen und sich dem nicht entziehen dürfen. Das nur dazu. Also das zu Vers 1 in Malachi 2, Vers 1. Nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Also nochmals, allgemeines Priestertum aller Gläubigen und trotzdem, weil Gott nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens ist, 1. Korinther 14, deshalb muss es eine Ordnung geben in der Gemeinde, die eingehalten wird, wo das nicht ist, da wird schon der Segen Gottes zurückgezogen. Also wir lieben unsere Schwestern, unsere Frauen, also ist gar keine Frage, aber es ist trotzdem Gehorsam in einer Gemeinde, wenn diese biblische Ordnung eingehalten wird. Ich weiß, in vielen Gemeinden, da werden Schritt für Schritt immer mehr Abstriche gemacht. Es fängt dann klein an, wird dann immer größer und am Schluss haben wir dann noch liberale Theologie und alles Mögliche drin und Segnung unehelicher Partnerschaften. Also es ist so eine Salamitaktik, wo man immer mehr das Wort Gottes relativiert, versteht ihr? Man fängt bei kleineren Dingen an, etwa jetzt dieser Frauenfrage, was aber schon eine gewichtige Sache ist, aber dann am Schluss hat man die Auflösung sämtlicher ethischer Wertmaßstäbe. Das ist die Entwicklung. Es geht immer so salamitaktikmäßig, wie auch in der Politik, wo Gesetz um Gesetz in die unbiblische Richtung verändert wird, etwa was Familienpolitik und Genderismus und andere politische Bereiche angeht. Immer so ein Schrittchen weiter, weg vom Wort Gottes, von den 10 Geboten zum Beispiel. Aber da sollen wir auch in guter Weise Widerstand leisten, beten, aber auch die Stimme erheben, wie es ja auch viele von uns machen. Nicht einfach allem nachgeben. Wir wissen zwar, dass am Ende das Böse ausreift, aber schuldig wird der, der sich dem Bösen nicht entgegenstellt. Bonhoeffer würde sagen, der dem Rad nicht in die Speichen fällt. Ja, wenn das Rad sich immer schneller auf den Abgrund zudreht, da wird man dann schuldig. Bin ich schon ein bisschen mehr ins politische Andeutungsweise gegangen. Welche Verantwortung trägt der Priester? Hier steht ja Priester. Im Alten Testament gab es die Priester im Tempel. Aber es gibt auch der priesterliche Dienst in der Gemeinde. Das sind praktisch die Ältesten hauptsächlich, die den Auftrag haben. Manchmal gibt es auch Pastoren. Wie auch immer, ist verschieden in den Gemeinden. Wir haben auch keine Pastoren bei uns, aber wir wollen jetzt auch Älteste berufen. Wir haben einen Bruderkreis, der auch leitet. Das sind die Brüder, die dann die Verantwortung haben. Für sie gilt jetzt der Leitungsdienst in der Gemeinde. Nun, diese Brüder, die sollen das Wort Gottes weitergeben. Sie sollen und dürfen Menschen seelsorgerlich raten, wenn sie mit ihren Fragen zu ihnen kommen. Sie sollen das Abendmahl richtig verwalten, gemäß dem Auftrag dem Herrn und nicht in unbiblischer Weise, wie wir es gestern betrachtet haben. Sie dürfen taufen und segnen, Hochzeiten durchführen, beerdigen und so weiter. Das ist priesterlicher Dienst, aber vor allem eben die biblische Lehre weitergeben, wie es auch in diesem Kapitel Malachi 2 wir noch hören werden. Die Ältesten also, es gibt aber auch Hauspriester, als wir uns zum Beispiel nicht versammeln durften, haben wir in unserer Gemeinde gesagt, dann sind die Väter zunächst mal verantwortlich, zu Hause Andacht zu halten mit ihrer Familie, mit der Frau und den Kindern. Man kann auch ein Andachtsbuch lesen, zusammen beten, man kann auch das Abendmahl zu Hause austeilen im Notfall. Aber besser ist es natürlich in der Gemeinde der Heiligen, in der Gemeinschaft der Heiligen, in der Versammlung, weil es auch da geordnet ist, dass die Versammlung am Ort ist praktisch. Und Hauspriester sind wir aber trotzdem. Also wir machen zum Beispiel auch mit unseren Kindern, die sind jetzt inzwischen erwachsen, aber doch immer noch Hausandacht. Und da ist auch ein Segen drauf, wenn man dann zusammen betet. Das schweißt auch die Familie in ganz besonderer Weise zusammen. Wenn der Vater aber nicht gläubig sein sollte, dann ist natürlich die Mutter gefordert, Hauspriesterin in dem Fall auch für ihre Kinder, für ihre Angehörigen zu sein. Und das ist ganz klar, dass das dann auch auf sie dann übertragen ist. Ja, aber trotzdem, wenn man sich wieder versammeln kann, und das sollten wir auch tun, egal was passiert, dann sollte in der Gemeinde dieser Dienst wahrgenommen werden, der Wortverkündigung, Austeilung von Abendmahl, Taufen und so weiter. Ja, dann wollen wir aber weitergehen in Malachi. Wenn ihr Fragen habt, ihr dürft gerne nachher noch auf mich zukommen. Vielleicht kann man auch noch eine Fragerunde machen. Ich habe Zeit, ich bin sowieso da bis Montag. Also ihr könnt mich fragen, Tag und Nacht, auch anrufen. Könnt ihr gerne machen. Bin also Hotel Abendroth erreichbar, wenn jemand anrufen möchte. Kein Problem. Ja, dann Vers 2. Und das ist ein sehr harter Vers. Und ein Wort hier vor allem an die Verantwortlichen in den Gemeinden. Hier steht Priester in Israel, aber es sind die Verantwortlichen gemeint. In den Gemeinden, aber auch in den Familien. Wenn ihr es nicht hört und es nicht zu Herzen nehmt, indem ihr meinem Namen die Ehre gebt, sagt der Herr Zebaoth, dann werde ich den Fluch unter euch schicken und eure Segensgaben verfluchen. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es euch nicht zu Herzen nehmen wollt. Es ist das Gebot, dem Herrn treu zu sein, ihm zu dienen, keinen falschen Gottesdienst einzuführen. Ich habe gestern viele Beispiele genannt von falschen Gottesdiensten, weil viele nicht da waren oder jetzt neu dazugekommen sind, möchte ich noch mal ganz kurz ein paar Beispiele bringen. Interreligiöse Gottesdienste, ökumenische Gottesdienste, die über den biblischen Rahmen hinausgehen, Tiergottesdienste, Friedensgottesdienste, wo es nur noch um Politik geht, statt um Jesus als den einzigen Friedefürsten. Was war es noch? Also pseudocharismatische Veranstaltungen mit okkulten Elementen und so weiter. Also da habe ich einige Beispiele gestern genannt. Oder wo Bibelkritik dominiert und solche Dinge überhaupt eingeführt wird, das wir gar nichts mit zu tun haben mit Bibelkritik, das ist gefährlich. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 17, steht auch eine Warnung. Wir wollen ja auch immer vom neuen Bund her argumentieren, nicht nur vom Alten Testament. 1. Korinther 3, 17, da steht ganz deutlich und klar, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Also der Mensch ist unter dem Fluch. Wer unbiblischen Gottesdienst feiert, wer unbiblische Segenshandlungen durchführt, dessen Segen wird in Fluch verwandelt. Ich frage jetzt einfach mal euch, ich bin vorsichtig, fällt euch da ein Beispiel ein, über Segenshandlungen in Kirchen heutzutage, die in Wirklichkeit gegen Gottes Gebote stehen und die zum Fluch verwandelt werden? Bitte? Die Homo-Ehe. Danke, dass du es gesagt hast. Weißt ja, man muss heute aufpassen, aber ich habe keine Angst. Also zum Beispiel, es hat der Bruder gesagt, die Homo-Ehe, die gibt es natürlich gar nicht von Gott her, sondern es ist eine der Arten von sexuellem Zusammenleben, die unter dem Fluch Gottes stehen, wo solche Dinge gut geheißen werden. Also wir können, dürfen so etwas nicht segnen. Was wir tun können, ist solchen Menschen seelsorgerlich einen Rat geben, ja. Vom Wort Gottes her, ihnen ganz klar 3. Mose 18 vorlesen, wo gewarnt wird vor solchen ganzen sexuellen Fehlentwicklungen, Römer 1, 1. Korinther 6, Offenbarung 21 und 22, wo es heißt, draußen sind die Unzüchtigen und so weiter. Nicht nur die Homo-Ehe, jede Art von Unzucht natürlich auch, ist ganz klar, können wir nicht segnen. Ja, ein sehr ernstes Wort auch an die Kirchen, wo so etwas passiert. Solcher Segen wird zum Fluch, auch für eine ganze Gesellschaft, aber auch für die Betroffenen. Wenn wir das so klar sagen, diskriminieren wir ja niemanden, sondern wollen den Menschen nur helfen, damit sie zur biblischen Ordnung zurückfinden. Nur darauf liegt der Segen. Darum geht's doch. Es geht nicht darum, mit dem Finger jetzt auf irgendwelche Leute zu zeigen, sondern sie einzuladen, das Wort Gottes zu lesen, Buße zu tun über ihre Sünden. Das gilt auch für jeden von uns. Wir haben ja auch Sünden, auch wenn wir Christen sind. Wir wollen nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Jeder ist immer wieder eingeladen, seine Schuld zu bereuen und vor dem Herrn zu bekennen. Und dann erfährt er Reinigung durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha sein Leben hingegeben hat, um uns zu erlösen von Sünde, Tod und Teufel. Das ist das Entscheidende. Es gibt auch andere Dinge, die nicht unter dem Segen Gottes stehen, möchte ich mal behaupten, auf Grundlage des Wortes Gottes. Gestern habe ich einiges genannt, zum Beispiel sogenannte Fun-Gottesdienste, F-U-N, so Spaßveranstaltungen, wo das Wort Gottes so ins Lächerliche, ins Flapsige, ins Oberflächliche, sogar ins Gotteslästerliche gezogen wird, Stichwort Volksbibel mit X und solche Dinge, wo das Wort Gottes also mit Fäkalbegriffen umgedeutet wird, das ist also furchtbar, man kann das gar nicht in den Mund nehmen. Oder Comedy-Veranstaltungen in den Kirchen. Ich bin auch ein fröhlicher Mensch, aber Comedy hat an sich in Kirchen nichts zu suchen. Da geht es um die Erlösungsbotschaft. Und natürlich jede Art von Bibelkritik. Wenn, sobald ihr merkt, dass in einer Gemeinde das Wort Gottes nicht wirklich anerkannt wird als Wort Gottes, sondern nur als Menschenwort, zerpflückt wird, nicht ernst genommen, relativiert, Abstriche gemacht, jetzt rede ich vor allem vom Neuen Testament als der jetzigen heilsgeschichtlichen Stufe. Wir leben nicht mehr im Alten Bund mit dem Tempel, ja, das ist klar, da gibt es eine heilsgeschichtliche Entwicklung. Aber wo gerade von den Aussagen, die für uns verbindlich sind als Gemeinde Jesu im Neuen Testament, Abstriche gemacht werden, da müssen wir erst mal auftreten und sagen, das ist nicht in Ordnung. Bitte nehmen Sie das zurück, prüfen Sie es nochmal, nehmen Sie das Wort Gottes ernst, zu den Pfarrern sagen, zu den Predigern und auftreten. Und wenn das nichts nützt, dann kommt der Schritt austreten. Ich habe das auch so gemacht, schweren Herzens. Bin mit 18 aus der katholischen Kirche ausgetreten und 20 Jahre später aus der evangelischen Kirche, weil sie einfach nicht reformierbar mehr war. Damals bei uns im Westen, bei euch in Sachsen, weiß ich auch nicht, wie es fortgeschritten ist. Aber es ist jedenfalls schwierig, abgesehen davon, dass man Kirchensteuer zahlt, womit zum Teil auch sehr unbiblische Dinge unterstützt werden, auch manches Gute, Kindergärten und was, aber auch viele unbiblische Dinge, das kann ich vom Gewissen nicht verantworten. Aber da können wir auch niemanden bedrängen oder zwingen. Das muss einem der Herr selber zeigen. Bei mir war es ein Bruder, der mir mal gesagt hat bei einer Konferenz, ah, du warnst schon so viele Jahre vor den Fehlentwicklungen in der Kirche. Damals war ich fast 40 schon. Und bist aber immer noch drin. Ja? Wie kannst du mit einem Gewissen vereinbaren? Zieht nicht am fremden Joch und geht aus von Babel und was alles dann so an Worten kamen. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast recht, ich muss jetzt den Schritt tun. Ich kann es mir nicht mehr länger verantworten, hier als Feigenblatt auch noch für eine solche Kirche herzuhalten. Ist meine ganz persönliche Erkenntnis gewesen damals. Natürlich gibt es vor Ort manchmal noch bibeltreue Prediger, das wissen wir ja auch, die wollen wir auch nicht im Stich lassen, man kann das auch so sehen. Aber die haben es auch schwer, die dürfen vieles nicht sagen. Man hat mir auch gesagt, wo ich Vikar war in der Landeskirche, sie hätten, wörtliches Zitat, nichts gegen die älteren Geschwister hier, sie hätten alte Omas besuchen sollen und nichts zu kirchenpolitischen Fragen sagen, dann hätten sie übernommen werden können in den Pfarrdienst. Ja, so hat es ja ausgedrückt, alte Omas besuchen, ja, so. Also das ist nicht, sind nicht meine Worte, ein Oberkirchenrat. So wird hier gedacht. Also die einfachen, die gläubigen Pfarrer, die sollen ihren Mund halten, einfach das mitmachen, was ihnen diktiert wird. Ja, dann Vers 3, Malachi 2, Vers 3. Jetzt wird es noch heftiger. Das ist eine deutliche Sprache. Ich sage immer, die Propheten, die haben eine deutliche Sprache gehabt. Heute traut sich das kaum noch einer, so zu reden. Deshalb bin ich froh, dass wir hier Malachi betrachten. Da ist ja Malachi, der das sagt. Ich lege es ja nur aus, aber ich wende es für die heutige Zeit an. Da steht jetzt in Vers 3, siehe, ich schelte euch die Saat. Oder man kann auch übersetzen, euren Arm. Das ist bessere Übersetzung hier. Und will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Das ist heftig, ja. Das Wort Kot kommt auch im Neuen Testament nochmal vor, im Philipperbrief, wo der Apostel Paulus schreibt, mein früheres Leben als Pharisäer, wo ich Christus nicht hatte, sondern mich selber rechtfertigen wollte durch die Einhaltung des Gesetzes, was nicht funktioniert, das erachte ich alles inzwischen als Kot. Da steht dieses harte Wort. Und auch hier bei Malachi. Und er spricht hier oder schreibt vom Kot eurer Feste. Die Feste. Wisst ihr noch, wenn ich einen Propheten, ich gestern zitiert habe, mit den Festen, Festversammlungen, der da auch sehr deutlich schreibt, Amos. Deshalb nochmal kurz zur Wiederholung, für die, die nicht da waren. Amos 5, 21 bis 24. Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Aber tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder. Dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Was wird hier gesagt? Sie haben einen veräußerlichten Gottesdienst gefeiert, aber in Wirklichkeit ganz gottlos gelebt. Haben die Waisen und Witwen nicht geschützt, haben bestochen, betrogen, Unzucht getrieben, alles missachtet oder vieles, was Gott heiligt, Gottes Heiligung entspricht. Große Feste. Und jetzt denken wir mal an uns heute. Das habe ich gestern noch nicht gemacht, die Beispiele. Denken wir mal an Weihnachten. Wie ist das heute bei uns weithin? Ich weiß, Erzgebirge ist nicht weit. Große Tradition, wunderbar. Wenn die Leute das von Herzen feiern, dann freue ich mich auch von Herzen darüber. Und wenn wir es von Herzen feiern, dann freut sich auch Gott darüber. Obwohl es gibt auch solche Lehren, man darf kein Weihnachten feiern und so. Ich vertrete sowas nicht. Also unsere Gemeinde wird Weihnachten gefeiert. Wir haben auch über 100 Kinder. Allein auch schon deshalb und auch aus missionarischen Gründen. Wir müssen hier nicht supergesetzlich sein oder so und sagen, ja, das steht nicht direkt in der Bibel, jetzt dürfen wir kein Weihnachten feiern. Das sehe ich so nicht, so denke ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich sage dann immer den lieben Geschwistern, die sagen, ja, wir dürfen keine Feste feiern, kein Ostern, kein Weihnachten, kein Pfingsten, obwohl die an der Bibel stehen, ja, Auferstehung Jesu und Pfingsten und Geburt Jesu steht auch, bloß das Datum nicht, okay. Aber dann sage ich den lieben Geschwistern, ja, wollt ihr, dass dann nur noch Ramadan gefeiert wird in Deutschland? Ja, da könnt ihr missionarisch nicht anknüpfen. Das wäre dann die Alternative. Versteht ihr? Also man kann auf der linken Seite und auf der rechten Seite vom Pferd fallen. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt in eurer Gemeinde ist. Man muss jetzt keinen Baum aufstellen, obwohl der auch christlich gedeutet werden kann. Jetzt komme ich noch im Erdfettnäpfchen. Denn wisst ihr, Symbole. Hier sind ja auch Fachleute, Künstler habe ich gehört heute hier und so. Die wissen ja auch, Symbole kann man unterschiedlich deuten. Man kann, jetzt rede ich in sämtliche Fälle, für heute ist mir egal, man kann den Weihnachtsbaum kann man völlig heidnisch deuten, machen auch viele, ja, so mit Baum Babel und Babelkugeln und Babelkerzen und Babel. Man kann ihn aber auch christlich deuten, weil es einfach nur Symbol ist. Es ist ein Baum, den Gott hat wachsen lassen. Grün steht für Leben, der Baum des Lebens. Die Kugeln symbolisieren die Ewigkeit. Die Kerzen, Christus als das Licht der Welt. Das Lametta, das sind die Geschenke der Weisen. Also Rettung für das Erzgebirge. Ist ja nicht weit. Also, und deshalb, ich sage ganz ehrlich, wir haben so einen Baum auch. Und ich sehe da nichts Heidnisches drin. Für uns ist das einfach ein Symbol für Christus, für das Licht der Welt und so weiter. Weil es gibt Kreise, es greift um sich auch solche Traktate, die sagen, du bist kein rechter Christ, wenn du noch so einen Baum hast und wisst ihr, und dann fühlen sie sich als bessere Christen. Ich möchte einfach mal dagegen heute was sagen, weil ich denke, das ist auch eine Falle Satans, wo Leute sich dann so stolz und besser fühlen und denken, wir sind Stufe weiter. Genau wie bei den Pseudocharismatikern, die sagen, ihr habt nur die Wiedergeburt, wir haben dann noch eine Geistestaufe, aber oft ist es eine Geistertaufe, wo sie dann in okkulte Dinge hineinkommen. Ja, Alexander Seibel kann euch das noch besser erklären. Ich glaube, der war ja auch schon hier. Also da müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht in den Hochmut abgleitet und sagt, ach, die anderen sind da noch nicht so weit. Es war jetzt wirklich kein Witz mit dem Weihnachtsbaum. Ich sehe das so. Symbole sind immer mehrdeutig. Ja? Da oben ist jetzt so ein Rad. Ich weiß nicht, das kann man deuten als Rad der Ewigkeit. Du kannst es aber auch deuten als buddhistisches Rad, das ins Nirvana führt. Du musst sofort abhängen dann, wenn du diese Sicht hast. Versteht ihr? Das sind Symbole. Das sind einfach Symbole. Ich hoffe, ihr habt versteht, was ich sagen wollte. Ich habe jetzt nicht gesagt, ihr müsst jetzt alle Weihnachtsbaum. Das sage ich nicht. Ich sage nur, man muss vorsichtig sein, dass man andere nicht verurteilt, die Symbole völlig anders verstehen. Bekannte Beispiele mit dem Dreieck in manchen Kirchen, mit dem Auge Gottes. Die einen deuten es als Auge Gottes, die anderen als Auge Luzifers. Ja, was gilt jetzt? Man kann beides hineininterpretieren. Seien wir auch da zurückhaltend, andere zu verurteilen, die da einfach das Auge Gottes, die Dreieinigkeit hier sehen und so weiter. Also deshalb, wir müssen im Zentrum klar sein. Jesus Christus, die Erlösung durch sein Blut, auch die Dreieinigkeit Gottes ist biblisch, auch wenn der Begriff nicht in der Bibel steht. Ja, aber die Tatsache, allein schon bei der Taufe, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ganz klar, wer das leugnet, ist in meinen Augen schon sehr weit vom Christenglauben entfernt. Also das sind alles Dinge, da dürfen wir nicht frömmer sein als die Bibel und irgendwelche Sonderlehren hier hineinbringen. Es war einfach mal notwendig, dass ich das sage, weil es kommt in so vielen Kreisen, kommen Sonderlehren, Sektenlehren, Verführungen hinein. Das kommt ja von den Zeugen Jehovas, diese Lehre, dass man kein Weihnachten feiern darf, und von den Nazis und so weiter. Die haben das alle gehabt. Nicht? Die haben andere Sachen eingeführt. Wir können nachher noch Fragen stellen. Schreibt es euch auf. Und ich weiß, das habe ich vielleicht so manches nur angesprochen hier. Wir können gerne nachher noch fragen. Gut, also, was ich eigentlich sagen wollte, es geht ja hier um die Feste. Unsere Feste, wenn wir sie feiern, und wir dürfen sie feiern, sagen, auch als Christen, natürlich das Auferstehungsfest, Karfreitag, Pfingsten, sollen wir sogar feiern. Und wir dürfen auch an die Geburt Jesu gedenken. Können wir auch jeden Tag gedenken. Wir müssen es nicht nur an Weihnachten tun. In Russland ist am 6. Januar zum Beispiel kein Problem. Aber dann von Herzen den Gott loben, dass der Sohn Gottes in die Welt kam, dass er ans Kreuz für uns ging, dass er auferstanden ist, dass der Heilige Geist gesandt ist. Wenn wir das nicht mehr tun, dann haben wir nur noch Ramadan oder Tag der Deutschen Einheit. Und das wäre sehr erbärmlich. Dann haben wir auch hier keine Anknüpfungspunkte mehr missionarischer Art in unserem Volk, auf Gott und sein Wort hinzuweisen. Wäre das nicht sehr erbärmlich, wenn wir das alles abschaffen würden? Als Christen abschaffen, ist ja unglaublich. Wenn es die Muslime beantragen, Weihnachten abschaffen, ist ja ganz anders, als wenn Christen das sagen. Mal vorstellen, was da so alles abläuft gerade. Okay, also dann gehen wir weiter zu Vers 4. Ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe. Ja, ich muss jetzt ein bisschen mich kürzer fassen. Levi war einer der Söhne Jakobs und der hat nicht immer gut gehandelt. Der Levi, auch ein Mensch, wie wir alle, der hat versagt und sogar schlimm versagt. Der und sein Bruder Simeon, die haben zum Beispiel die Sichemiter getötet, als sie sich hatten beschneiden lassen, um praktisch sich Israel anzuschließen. Und da, als sie geschwächt waren, frisch beschnitten, da haben sie sie niedergemetzelt. Ja, das ist unglaublich. Und dafür wurden sie von Gott auch hart getadelt durch die Propheten. Und auch der Segen wurde zurückgesetzt, ja, bei Jakobs Segnung dann, bei Levi. Und trotzdem, wir sehen, dass Gott auch gnädig und barmherzig ist, haben die Leviten dann doch wieder auch treu gehandelt, und zwar bei Mose, als er vom Berg kam mit den Gesetzestafeln und sie das goldene Lamm da errichtet hatten, dann haben die Leviten sich auf die Seite Moses gestellt. Ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, in 2. Mose 32 kann man das nachlesen, da sagt Mose, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört und nicht hier sich Götzenbilder macht, goldenes Kalb und so weiter. Und dann heißt es, da sammelten sich zu ihm, zu Mose, alle Söhne Levis. Da waren sie jetzt treu und so wurden sie als das levitische Priestertum eingesetzt. Und deshalb auch in Maleachi, der Bund mit Levi, der soll bestehen bleiben. Also Gott hat einen Bund mit Levi geschlossen, dass sie hier priesterlich tätig sind und dieses Priestertum rein erhalten sollten, auch den Dienst am Tempel in treuer Weise ausführen. Dass Gott seine Anordnungen sehr genau nimmt, zeigen viele Stellen, auch der Bund mit Pinhas oder die Anordnungen, wo Gott die Bundeslade zurückholen lässt durch den König David. Und das ist auch eine Stelle, die vielleicht anstößig erscheinen mag, wenn wir das zuerst lesen, wie kann Gott so grausam handeln. Aber wir sehen, wir haben ein völlig falsches Gottesbild in unserem humanistischen Denken. Nicht? Ihr habt vielleicht auch so das Bild von Kindheit an, ja, der liebe Gott, der immer alles nur gut für uns macht. Und das ist ja das, was heute auch in evangelikalen Kreisen so gelehrt wird, der Wohlfühlgott und so, wie wir ihn gern haben möchten. Nicht? Aber wie ist denn Gott wirklich? Lesen wir mal 2. Mose 6, ab Vers 6. Da war ja die Bundeslade von den Philistern entführt worden und jetzt sollte sie zurückkommen. Und dann haben sie allerdings nicht so gemacht, wie es vorgeschrieben war im mosaischen Gesetz, dass Priester mit Stangen die Lade tragen sollten, sondern sie haben sie auf einen Rinderwagen gelegt, der dann da gewackelt ist und dann ist die runtergerutscht und dann hat einer da angefasst. Der hat es gut gemeint, aber jetzt lesen wir, was da passiert. 2. Samuel 6, ab Vers 6. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, griff Ussa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten, ausgerutscht. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens, so starb er dort bei der Lade Gottes. Ja, man hatte nicht beachtet die genaue Vorschrift, Priester sollten die auf Stangen tragen, die sollten nicht mit Rindern transportiert werden und auch nicht angefasst und so genau nimmt es Gott. Und auch im Neuen Testament, man kann sagen, das war altes Testament, im Neuen Testament, wenn ihr Apostelgeschichte 5 lest, Ananias und Sapphira, ja, die haben ja Gott, die haben, heißt auch, den Heiligen Geist belogen hier. Das zeigt auch, dass der Heilige Geist personal ist, nicht einfach nur eine Kraft. Ja, sie haben ihn belogen und dafür wurden sie auf der Stelle von Gott niedergestreckt, sind gestorben. Ich sage immer, wenn Gott heute noch so handeln würde, das war Urgemeinde, ja, aber wenn er heute in der Endzeit jetzt direkt so mit uns handeln würde, Ich weiß nicht, wer vielleicht da alles schon nicht mehr am Leben wäre nach diesem Maßstab. Vielleicht auch ich nicht mehr. Also wir wollen es nicht jetzt herbeibeschwören. Aber das ist die Heiligkeit Gottes, die ernst zu nehmen ist. Ich will euch keine Angst machen. Denn es heißt auch im Neuen Testament, dass Gott Liebe ist. Also es gibt beides. Und das eigentliche Wesen Gottes ist Liebe. Ganz klar, 1. Johannes 4. Aber es ist, soll ich es mal so deutlich sagen, Gott ist eben keine Marionette, die wir uns irgendwie basteln oder der es nach unseren Wünschen immer handelt, sondern er ist wirklich Personal. Er denkt und handelt nach seinem absolut heiligen Maßstab und er darf nichts Unheiliges sein. Und deshalb könnte auch kein, ich sage es auch so deutlich, kein einziger von uns in den Himmel kommen, wenn wir uns das selber erarbeiten müssten. Warum nicht? Weil keiner von uns heilig ist im Sinne der Perfektion. Es ist ja so, der Himmel ist ein absolut reiner und heiliger Ort, völlig rein. Und stellt euch vor, ich mit meinem Sündenregister wollte da hinein, was würde passieren? Ich würde meine Sünden mit hineinbringen. Oder du, oder sie, oder wie auch immer. Jeder von uns. Also ich hoffe, dass hier keiner ist, der denkt, der hat noch nie gesündigt. Das sind ja die Menschen draußen, die sich so für gerecht halten. Aber ich sage immer gerade, der Stolz und die Selbstgerechtigkeit, das ist die größte Sünde. Und deshalb verstehen die Leute auch nicht, wer Jesus ist. Das müssen wir ihnen erklären heutzutage. Und das ist genau, das möchte ich jetzt auch kurz erklären. Gerade weil wir nicht perfekt sind, können wir nicht in den perfekten, heiligen Himmel kommen. Und deshalb brauchen wir jemanden, der uns perfekt macht, der uns Anteil schenkt an seiner Perfektion, an seiner Heiligkeit und Reinheit. So kann man es auch ausdrücken. Perfektion ist jetzt kein biblischer Begriff, aber der moderne Mensch versteht das vielleicht besser. Sagen wir, wenn wir ehrlich sind, wir sind ja alle nicht perfekt. Genau das ist das Problem, wir sind alle nicht perfekt. Und deshalb hat Gott seinen, ich sage mal, perfekten Sohn auf die Erde geschickt, der nie versagt hat. Und wenn wir an ihn glauben, dann wird sein Opfer am Kreuz, wo er uns durch sein Blut reinwäscht, für uns wirksam. Dann werden wir gereinigt durch sein Blut, und zwar von allen Sünden, wenn wir Kinder Gottes sind, sogar von denen, die wir vielleicht jeden Moment in Gedanken und so tun. Wir müssen die nicht alle bekennen, wenn wir uns nicht an alle erinnern können. Aber grundsätzlich diese Haltung, ein bußfertiges Herz, so wie es der König David hatte. Er war ein Mann nach dem Willen Gottes, weil er ein bußfertiges Herz hatte, ein reumütiges Herz. Der hat auch viele Menschen umgebracht, hat Ehebruch begangen und alles im Krieg, so, ja. Aber er hat es bereut und der Herr hat ihm vergeben. Nicht wie Saul, der sich verstockt hatte. Das war das andere Beispiel. Ja, also, wir werden gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Und so können wir der Heiligkeit Gottes genügen. Wenn wir seine Kinder sind, sind wir geborgen bei ihm, haben wir Heilsgewissheit, sind wir in seinem Schutzbereich, müssen wir uns auch nicht jeden Tag mit Sorgen zerquälen und in Panik kommen, auch in der Politik, sondern dürfen immer nach oben schauen zum Herrn und dürfen da geborgen sein. Wichtig ist, dass wir ihm treu bleiben, ja, in seiner Hand bleiben, diese Treue Gottes festhalten. Ja, dann gehen wir weiter. Es sind ja doch noch einige Verse. In Vers 5, Malachi 2, Vers 5. Mein Bund mit ihm, mit Levi, war Leben und Friede, sagt Gott, und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete, und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Also der Herr schenkt uns, wenn wir an seinem Bund festhalten, ich rede jetzt aber vom neuen Bund in Christus, nicht vom levitischen Bund, aber der neue Bund, Jeremia 31, gilt für uns, der ist Leben und Friede. Ja, genau. Und Vers 6, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Aufrichtigkeit und in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Genau, das sind die priesterlichen Aufgaben. Aber ich sage dir, an sich jeder Christ hat, auch die Schwestern unter uns, jetzt abgesehen von Gemeindeleitender und lehrender Funktion, aber wir sollen in Wahrhaftigkeit miteinander reden, Männer, Frauen, auch Kinder, alle miteinander wahrhaftig umgehen. Nichts Verkehrtes soll auf den Lippen gefunden werden. Das können wir auch nicht aus eigener Kraft. Aber Christus in uns kann auch unsere Sprache reinigen. Unser Herz, unsere Sprache, unsere Gedanken, dass wir nicht dauernd in irgendwelchen unreinen Dingen und sündigen Dingen gefangen sind und wir nur doch versagt haben, dann reinigt der Herr uns durch sein Blut. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit. Und auch dieser missionarische Impuls sollte da sein. Viele brachte er zur Umkehr von der Sünde. Deshalb, ich habe es gestern erzählt, machen wir zum Beispiel auch Straßeneinsätze in unserer Gemeinde. Empfehle ich jeder Gemeinde, auch missionarisch aktiv zu sein. Übrigens morgen am Samstag, vielleicht will da jemand hinfahren, ist eine Großevangelisation in Frankfurt geplant, in dieser äußerst gottlosen Stadt, von Werde Licht initiiert, wer das noch nicht kennt. Da sollen also tausende Menschen erreicht werden. Vielleicht will ja noch jemand hinfahren. Das wird morgen am Samstag den ganzen Tag sein. Aber ich schaffe das nicht, jetzt da hin und her zu fahren. Aber Gott wird auch dort Geschwister mobilisieren. Sonst wäre ich da sehr gern dabei gewesen, ich sage es dir ganz ehrlich. Aber jetzt bin ich auch bei euch hier, da bin ich auch sehr gerne. Aber ich habe heute schon mit meiner Frau geredet, wir werden jetzt vorerst nicht nach Sachsen umziehen. Wir haben unseren Auftrag jetzt also auch noch in Pforzheim, wo der Herr uns ja sehr viele Migranten geschickt hat, Muslime auch, und die wir mit dem Evangelium dort erreichen können. Vers 7, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Also das ist priesterlich, die biblische Erkenntnis weitergeben, das Gesetz erfragen, neutestamentlich die guten Ordnungen Gottes. Ist ja nicht so, dass alles einfach nur Liebe ist, ja, aber die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, Römerbrief Kapitel 13. Wer sagt, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Und meine Gebote sind nicht schwer, sagt der Herr Jesus. Also es ist nicht so, dass einfach da nur Liebe, aber in der Liebe wird alles zusammengefasst. Und wer den anderen liebt, der tötet ihn nicht, der bestiehlt ihn nicht, der belügt ihn nicht, der dringt nicht in seine Ehe ein. Wer Gott liebt, der achtet seinen Namen, der heiligt ihn, der verehrt den einzig wahren Gott, der bleibt ihm treu. Da wird die Liebe konkret in der Nachfolge. Ja, die Nachfolge Jesu ist die Verwirklichung der Liebe Gottes in uns, die wir ihm erwidern in Dankbarkeit. Vers 8. Ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Heerscharen. Abgewichen. Das ist wieder ein Wort an das Priestertum, an die Kirchen, an die Gemeinden heutzutage. In vielen Kirchen und Gemeinden, Gott sei Dank nicht in allen, in vielen wird nicht mehr das klare, einfache und eindeutige biblische Evangelium verkündigt. Ich habe jetzt kürzlich mal im Internet mir angeguckt, eine Gemeinde, wo ich früher mal war, vor 30 Jahren, die ist nicht wiederzuerkennen. Damals wurde einfach das Wort Gottes verkündigt, da gab es einen Gitarrenchor, ja, so schöne geistliche Lieder, die man gesungen hat, zur Gitarre. Jetzt habe ich angeguckt, ich habe es gleich wieder ausgeschaltet, wie ein Rockkonzert praktisch wurde da veranstaltet und dann haben sie da so Botschaft gebracht, so oberflächlich wie noch was, immer nur vom lieben Gott und von unseren psychologischen Befindlichkeiten und dass er alles so wunderbar ist und so schön und harmonisch und die Regierung meint es auch gut und so weiter. Und also man konnte es dann nicht mehr anhören, es wird vielleicht zu politisch ein bisschen, okay, aber ihr seht, so richtig angepasst an alles. Und die werden bestimmt auch keine Verfolgung erleiden müssen, wenn es mal hart kommt. Ne? Solche Gemeinden, ja, die sind ja schon, ja, ich will nicht darüber urteilen, aber ja, die werden wahrscheinlich keine Verfolgung erleiden müssen. Aber wenn du doch klar das Wort Gottes verkündigst, auch die Gebote Gottes, dann wird es eben konkret. Ja, das hat auch Olaf Latzl erlebt. Er drückt sich vielleicht nicht immer so geschickt aus, aber was er sagt, ist in Ordnung inhaltlich. Ja, das stehe ich auch dazu. Ich habe ihn auch unterstützt, auch im Gebet und ihn angerufen und so weiter. Also wir müssen das ganz klar sagen, auch was Gottes Wille ist. Und was ist das Problem eigentlich in vielen Kirchen heute? Wenn man es mal jetzt politisch ausdrückt, es sind die 68er Systemveränderer, die den Marsch durch Institutionen angetreten haben nach Rudi Dutschke und die inzwischen fast alles unterwandert haben. Also nicht nur Kirchenleitungen, sondern auch viele Gerichte, nicht alle, aber doch viele, die unabhängigen Richter, die sollen auch immer mehr ausgetauscht werden, das wisst ihr ja auch in Weimar und so weiter. Und dann natürlich auch bis in die Regierungen hinauf, die Medien ohnehin sehr stark unterwandert. Es gibt jetzt aber immer mehr alternative Medien, ja, muss man aber finden. Die werden auch zum Teil zensiert. Also, aber da, wo eins gelöscht wird, kommt wieder ein neues hoch, also nicht aufgeben. aber diese 68er Bewegung, die hat eben leider sehr viel Einfluss. Und das ist eine Bewegung, die aber auch dezidiert, ich sage es mal so, antichristlich ist. Deshalb kämpfe ich da dagegen. Nicht jetzt, weil die irgendein politisches Programm haben, was mir nicht so schmeckt, sondern es ist gegen Gottes Gebote. Auflösung der Ehe, Auflösung der Familie, Tötung des ungeborenen Lebens, also der ungeborenen Kinder, Aufhebung der Heiligung Gottes, die Gotteslästerung, alles soll erlaubt werden. Das nennt sich dann Freiheit der Kunst. Also die können heute alles über Jesus sagen, auch wenn es noch so schrecklich ist. Das sind solche Dinge, die damals in den 68er Jahren so richtig hochgehoben wurden und heute durchgedrungen sind. Das ist heute, sind wir schon die vierte Generation seit damals, muss man sich vorstellen. Ich war damals 10 Jahre alt, aber ich war auch damals als Schüler schon 68er durch einen Lehrer. Ich habe das auch selber durchgemacht. Auch Bruder Rudolf Eberzeuser war ja Marxist in dieser Zeit. Der ist noch ein bisschen älter, der hat so richtig mitgemacht als Student. Aber wir sind jetzt heute schon die Opas, ja, schon die Opa-Generation. Und was sollen dann die Kinder sagen? Viele sind hier jetzt, die meine Kinder sein könnten, auch einige, die meine Enkel sein könnten. Und heute haben wir schon die vierte Generation von damals. Ja, wie sind die aufgewachsen? Wenn die Eltern und Großeltern da nicht noch klar stehen, wurden ja schon die Eltern und Großeltern verseucht, ja, und jetzt noch die vierte Generation. Also da wollen wir beten für unsere Kinder, für unsere Enkel, soweit wir sie haben, und einfach wachsam bleiben. Ich freue mich aber auch, dass doch auch etliche junge Menschen da sind, von meiner Enkelgeneration, sage ich mal. Wie alt seid ihr? 20 rum, so? Ja, braucht ihr jetzt nicht sagen. Ja. Also, ihr müsst einfach wissen, es wird schon seit, wie viele Jahren ist es, seit 68, ich kann nicht so gut rechnen, seit 54 Jahren ganz massiv an der Zerstörung christlicher Werte gearbeitet, auch in unserem Land. Und vielleicht schenkt Gott nochmal die Umkehr. Wir wissen nie, wie weit die Zeit ist, wann der Herr kommt, aber wir wollen auch da beten. Kleine Verschnaufpause. Gestern war es ja auch sehr lang, aber da machen wir einfach Verschnaufpausen. Ja, also, was früher die nationalsozialistische Ideologie war durch die sogenannten deutschen Christen, das sind heute die sozialistischen Ideologien durch die 68er Systemveränderer in den Kirchen. Hat man sich im Dritten Reich, wurden viele Kirchen unterwandert durch die sogenannten deutschen Christen, so heute durch 68er Bewegungen. Ich weiß, man darf das nicht vergleichen und so, und trotzdem vergleiche ich das. Weil wir sollen uns keiner Ideologie unterwerfen, weder Sozialismus noch Nationalsozialismus noch Genderismus noch irgendwas anderes, sondern allein das Wort Gottes verkündigen. Darum geht es. Ja, dann wollen wir noch weitergehen, soweit ihr noch Kraft habt. Ihr müsst sagen, wenn es nicht mehr geht, gell? Vers 9, darum habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person anseht. Das heißt, Gott bringt alles ans Licht. Irgendwann wird die ganze Schande und Schuld offenbar werden. Auch das Versagen in der Politik, aber auch in den Medien, in den Kirchen, spätestens am Tag des Gerichts wird alles offenbar werden, aber oft auch schon auf Erden. Vers 10, haben wir nicht alle einen Vater, hat uns nicht ein Gott erschaffen, warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Vers 11, Juda hat treulos gehandelt und einen Gräuel verübt in Israel und Jerusalem, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Hier wird die Vermischung angesprochen mit den Heidenvölkern. Damals Juda und auch Israel, die haben sich vermischt mit Kanaanitern, Moabitern und allen möglichen heidnischen Nationen. Natürlich gab es auch einzelne Gläubige, wenn wir an Ruth denken als Moabiterin. Aber es wurde da gräulicher Götzendienst getrieben. Chemosh wurde verehrt und Astarte und wie diese Götzen alle hießen. Und dann hat Gott etwas sehr Hartes geboten, was man heute an sich kaum aussprechen darf, auch nicht in evangelikalen Kreisen, aber es steht tatsächlich in der Bibel, wird oft übersehen. In Esra 9 und 10 und Nehemia 13 wird die Auflösung dieser Mischehen geboten. Scheidet euch von euren heidnischen Frauen, sagt da Gott mehrfach. Ja. Es ist ein heißes Eisen, das Thema Scheidung. Aber es ist natürlich so, dass Jesus auch sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden, ganz klar. Die Ehe ist auch heilig vor Gott. Aber es gibt eben Ausnahmen, zum Beispiel bei Unzucht oder Ehebruch, wo die Ehe dann gebrochen ist. Der Ehebrecher wurde früher gesteinigt im Alten Bund, also der war praktisch als tot zu erachten. Und deshalb war ja der Betrogene frei, wieder zu heiraten. Bloß im Neuen Bund wird es abgemildert. Da musste nicht mehr gesteinigt werden, ist aber trotzdem als tot zu erachten, sodass also praktisch neue Ehe möglich ist für den unschuldigen Teil. Matthäus 5, 32 und Matthäus 19, 9. Und genauso in 1. Korinther 7, da geht es ja um das Problem der Mischehen. In 1. Korinther 7, Vers 10 und 11, da steht, den Verheirateten gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass seine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Also Verse 10 und 11 bezieht sich auf zwei Gläubige, denn der Brief ist an die Gemeinde in Korinth adressiert, an die Gläubigen dort. Das ist ganz klar, zwei Gläubige sollen sich nicht scheiden lassen oder wieder versöhnen. Aber jetzt heißt es in Vers 12, 1. Korinther 7, 12 bis 13, den Übrigen aber sage ich. Wer sind die Übrigen? Das kann nur die Beziehung in einer Mischehe sein, wo der eine gläubig ist und der andere nicht gläubig. So wie damals bei Esra und Nehemia, wo sie sich heidnische Frauen genommen hatten. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Also da wird es aufgehoben im Neuen Bund durch die Gnade Gottes. Die müssen ihre ungläubigen Leute nicht wegschicken. Also wenn zum Beispiel jemand hier ist, der hat eine ungläubige Frau oder andersrum einen ungläubigen Mann, du musst deine Frau jetzt nicht Scheidebrief geben. Ist keine Vorschrift mehr wie im alten Israel. Da musste man das tun. Bei Esra Nehemia. Ja, wissen viele heute gar nicht. Jetzt darf die Ehe trotzdem bestehen bleiben, weil die Familie geheiligt wird durch den gläubigen Teil. So steht es in 1. Korinther 7. Einverstanden? Ja? Wird ja oft übersehen. Aber jetzt kommt eben der andere Fall. 1. Korinther 7, Vers 13 folgende. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, also der will gehen, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester, also der gläubige Teil, ist in solchen Fällen nicht gebunden. Das heißt, man soll natürlich beten um Versöhnung, dass er sich noch bekehrt oder trotzdem bleibt, aber nicht gebunden, denn das würde das Leben oft unerträglich schwer machen. Ich weiß, das ist ein sehr heißes Eisen und es gibt auch viele Betroffene, auch unter uns vielleicht hier, aber deshalb ist es ja wichtig. Es wird auch nach meiner Sicht, ich will es auch in aller Demut sagen, es wird vieles ja auch nach meiner Sicht falsch gelehrt, denn es wird dann gesagt, man dürfte sich in keinem Fall scheiden, aber hier sind Ausnahmen genannt. Wenn der Ungläubige gehen will, muss die Ehe nicht zur Hölle werden, dass dann dauernd dieser Streit ist zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Also da soll man ihn im Frieden gehen lassen, denn es heißt weiter, in Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst, oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Steht ganz klar da. Also ja, natürlich, man soll um die Ehe kämpfen, Seelsorge hinzuziehen, Gespräche, alles was möglich ist. Denn es heißt auch weiter, Gott hasst die Ehescheidung. Im gleichen Kapitel steht es sogar. Also ihr seht, deshalb muss man die ganze Bibel lesen, sonst kommt man zu einseitigen Aussagen oder Erkenntnissen. Also Scheidung ist möglich. Was etwas umstrittener ist, ist die Frage der Wiederheirat. Ich persönlich denke, dass das auch möglich ist, denn es heißt, dass nicht gebunden, das heißt nicht Sklave sein. Wenn Wiederheirat nicht möglich wäre, wäre man immer noch der Sklave des ungläubigen Ehepartners, der einen verlassen hat, ja. Und das wäre nicht eine wirkliche frei sein oder gelöst sein. Aber okay. Übrigens, das steht ja auch in Vers 27, 28. Wer 1. Korinther 7, das ist eine wichtige Stelle, die auch oft übersehen wird, könnt ihr nachher auch gerne nochmal nachfragen oder wer eine andere Sicht hat, sehr gerne. Ist gar kein Problem. Aber 1. Korinther 7 heißt dann in Vers 27, 28, bist du an eine Frau gebunden, dann suche nicht frei zu werden. Bist du aber, wörtlich steht hier, lelitos, also gelöst, dann suche keine Frau. Aber auch wenn du heiratest, sündigst du nicht und wenn eine Jungfrau heiratet, sündigst sie nicht. Also das Erste ist, wenn man Freirat ist, soll man nicht versuchen, jetzt frei zu werden. Aber wenn man gelöst ist, Lelitos ist, heißt aufgelöst, wenn die Ehe aufgelöst wurde, dann suche keine Frau, aber wenn du doch heiratest, sündigst du nicht. Also da ist auch die Wiederheirat zumindest angedeutet an dieser Stelle. Okay, aber das Thema will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Ich weiß, dass das viele Emotionen vielleicht auslöst bei manchen. Ihr dürft mich aber gerne dazu fragen oder wir können nachher noch drüber sprechen. Also es gibt eben diese zwei Ausnahmen im Neuen Testament, wo Scheidung eben leider doch möglich ist. Im Falle von Unzucht, Porneia, Matthäus 5, 32, Matthäus 19, 9 und im Falle des Verlassenwerdens durch den Ungläubigen Teil in der Ehe. Das ist das Problem der Mischehen. So, und jetzt muss ich mal schauen. Wir müssen vielleicht ein bisschen abkürzen, damit wir nicht so maßlos überziehen. Jetzt kommen noch die letzten Verse des Kapitels. Ich habe jetzt auch ein bisschen meine Blätter hier durcheinander gebracht. So. Vers 12 und 13. Der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn der Herrscher eine Opfergabe darbringt. Also hier geht es wieder um den unreinen Gottesdienst. Und dann Vers 13. Und zum anderen tut ihr auch das, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Hier wird jetzt wieder ganz stark, und das ist ja an sich unser Thema heute Abend, die Treue betont. Nämlich gerade die Treue in der Ehe. Das ist jetzt der wichtige Punkt, dass wir natürlich der Frau unserer Jugend treu bleiben sollen und auch sie, dem Mann ihrer Jugend, kann man ergänzen. Und hier ist Israel untreu geworden, nämlich Gott selber. Gott hat sich ja verlobt mit Israel, hat einen Bund geschlossen und dieser Bund wurde missachtet durch den Götzendienst, durch die Vermischung mit heidnischen Kulten der Kanaaniterinnen und so weiter. Das war schon der Ehebruch mit Gott selber, der aber aufgelöst worden musste bei Esra und Nehemia. So ist es verständlich, warum das da steht. Aber bei uns ist so als Menschen, wenn wir verheiratet sind, wir sollen beten, dass diese Ehe funktioniert, dass wir treu bleiben der Frau und dass wir dem Herrn treu bleiben. Und bis dass der Tod euch scheidet, das ist natürlich die biblische Regel. Und deshalb heißt es auch in Vers 15 und 16 dann, so hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Das ist natürlich grundlegend. Also Ehescheidung, wenn es vorkommt, ist höchstens eine Notordnung, um Schlimmeres zu verhüten, aber niemals die Regel. Das darf nicht die Regel sein. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig verstanden. Auch wenn ich in gewissen Ausnahmefällen das erklärt habe, dass das auch in der Bibel so steht. Aber die Regel ist natürlich die eheliche Treue. Der Versuch, sich zu versöhnen, auch sich zu vergeben. Die Ehe stirbt letztendlich, wenn sie stirbt, an der Unversöhnlichkeit oder Hartherzigkeit, wird es auch ausgedrückt. Denn selbst wenn der eine Ehepartner Ehebruch begangen hat, selbst wenn er betrogen hat, kann der andere immer noch, es fällt vielleicht schwer, ja, aber trotzdem darum beten, dass er vergeben kann, dass man neu anfangen kann. Oft aber sind die Verbitterungen dann so groß, die Enttäuschungen über diesen Ehebruch zum Beispiel, ja, dass einfach der eine nicht mehr kann und sagt, nee, das geht nicht mehr. Bin so enttäuscht, ja, das ist dann schwer. Darf man auch nicht verurteilen, solche Menschen. Aber zwischen Christen sollte es an sich möglich sein, wenn, dann ist jetzt die Frage, wenn es beide wiedergeborene Christen sind, nämlich dann wohnt der Heilige Geist in beiden Herzen, aber wenn der eine Teil unversöhnlich bleibt, da stelle ich ein großes Fragezeichen hin, ob dann dieser Mensch wirklich ein wiedergeborener Christ ist, verstehst du? Der eine will vielleicht unbedingt sich versöhnen, er sagt, es ist Gottes Wort und ich will doch drum ringen um diese, und der andere sagt, nein, ist für mich erledigt, ich bin absolut jetzt verhärtet, es geht, ich will nicht mehr. Das sind schwierige Dinge und ich sage, da braucht es auch immer einzelseelsorgerliche Beratung. Ja. Jeder Fall ist auch immer wieder ein bisschen anders. Ja. Ich habe auch schon viele Gespräche gehabt und ja, das muss man auch grundsätzliche biblische Regel, aber doch auch abwägen und fragen, was ist da jetzt alles passiert und wie sind hier die biblischen Grundlagen dann konkret anzuwenden. Also hier steht ganz klar, ich hasse die Ehescheidung. Das ist eine wichtige Stelle, damit wir nicht einfach einen Freibrief jedem da austeilen. Es gibt ja so die drei Positionen im evangelikalen Bereich. Die ersten sagen absolut gar keine Ehescheidung und Wiederheirat, ja, unter allen Umständen muss zusammenbleiben und so. Und dann gibt es die andere, ist gar kein Problem, du kannst dich scheiden lassen, wenn das Essen anbrennt. Das war ja schon bei den Rabbinern die Diskussion, nicht? Das haben wir auch heute, wo das ganz locker gesehen wird. Ich halte beide Positionen für unbiblisch, sondern ich vertrete hier die mittlere Sicht. Es gibt eben Ausnahmen, wo Ehescheidung auch in der Bibel genannt wird hier. Und das ist so praktisch diese mittlere Position. Ja, aber jetzt noch zum letzten Vers. Wir wollen ja dieses Thema nicht zu sehr vertiefen jetzt, aber Vers 17. Ihr habt dem Herrn Mühe gemacht, oder Luther übersetzt, ihr ermüdet den Herrn, Jahwe, mit euren Reden. Und ihr fragt noch, womit haben wir ihm denn Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Oder der Gott, der straft? Merken wir, wie aktuell dieser Vers ist? Schon damals, aber heute in der Endzeit umso mehr. Wie heißt denn die Weltanschauung heute, die so verbreitet ist, die Vers 17 enthält? Wie? Wie kann man es sagen? Postmodernismus, Relativismus, schon mal gehört, was bedeutet das? Dass man sagt, es ist alles relativ. Gutes ist böse, böses ist gut, süß ist sauer, sauer ist süß. So steht es bei Jesaja 5, Vers 20. Da steht es ja auch, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Und so ist es heute. Das, was gut ist, wird als böse bezeichnet, was böse ist, als gut. Muss ich da das Beispiel bringen? Das ganz typische Beispiel. Wir wollen aber uns nicht auf diese Gruppe irgendwie jetzt konzentrieren nur, aber ja, heute ist es so, also in meiner, ich sag's mal so, ganz persönlich, ich bin ja 1958 geboren, da gab es noch völlig andere Gesetze als heute. Was war da zum Beispiel alles noch verboten? Gotteslästerung, Ehebruch stand noch unter Strafe. Bei der Scheidung galt noch das Schuldprinzip. Da wurde noch gefragt, wer hat Schuld und so weiter. Heute ist nur noch Zerrüttungsprinzip, geht halt nicht mehr und tschüss so. Ja, es wird alles so relativiert. Oder dann uneheliches Zusammenleben, das war praktisch gar nicht möglich, da hast du keine Wohnung gekriegt als solche Pärchen und heute ja, fragt keiner danach oder darf keiner danach fragen. Dann natürlich Homo-Ehe, völlig undenkbar, das stand unter Strafe. Ja und heute, muss ich das sagen, ist genau umgekehrt. Wenn du was dagegen sagst, dann wirst du bestraft, dann bist du der Gesetzesbrecher. Ja, wer hat jetzt recht? Welches Gesetz ist jetzt richtig? Das, was am Wort Gottes am nächsten ist. Und da steht ganz klar, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Abtreibung war damals auch noch unter Strafe. Ich könnte noch vieles nennen. Alles nicht, aber vieles hat sich geändert. Und es hat ein Bruder gesagt, die Gesetzlosigkeit kommt aus dem Gesetz inzwischen. Und seht ihr, das ist die Vorbereitung für den Menschen der Gesetzlosigkeit, dass immer mehr die guten Ordnungen im Gesetz, die von der Bibel noch kommen, aufgehoben werden. Der Antichrist, der Mensch der Gesetzlosigkeit nach 2. Thessalonicher 2, er kann erst dann triumphieren, wenn der Boden für ihn vorbereitet ist. Deshalb denke ich persönlich, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, dass das Aufhaltende für den Menschen der Gesetzlosigkeit das Gesetz ist. Und nicht unbedingt der Heilige Geist, weil der wird immer da sein, auch noch nach der Entrückung. Da werden sich viele bekehren, gerade aufgrund der Entrückung wird der Heilige Geist auch da sein. Aber natürlich, die Gemeinde hält auch auf, aber auch diese guten Ordnungen, die da noch sind, beides. Und wenn das alles immer mehr aufgelöst wird, und das erleben wir ja sehr schmerzlich mit in unserer Generation, was da alles passiert ist in den 63 Jahren, wo ich jetzt lebe, ja, manche sind vielleicht noch älter, ich weiß nicht, ist jemand älter als ich hier? Ihr braucht euch jetzt nicht outen, aber ja, was sich da alles beschleunigt hat, nicht nur technisch, auch Digitalisierung und alles, Das will ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Aber hier, was die Gesetze angeht, das ist unheimlich. Aber es ist nicht in die gute Richtung gegangen. Und heute, von den anderen Gesetzen will ich gar nicht reden, Ermächtigungsgesetze und was alles wir heute haben, die Leute kriegen es gar nicht mit, die schauen sich nur die Sportschau an. Das ist ihnen wichtiger als das, was eigentlich mit ihrem ganzen Leben hier alles schon geplant wird oder der Überwachung und Kontrolle. In China wollte ich nicht mehr leben. Also mein Schwager war da jetzt, der macht so Montagearbeiten im Ausland. Die wurden auf Schritt und Tritt überwacht. Entweder hast du ein grünes Symbol gehabt auf dem Handy oder ein rotes. Wenn rot war, dann durftest du nicht aus dem Zimmer, warst du eingesperrt. Und also Orwell 1984, hoch drei inzwischen, was wir da mitbekommen. Und das soll jetzt ja auch importiert werden. In Iran habe ich gerade gelesen, diese ganze Überwachungstechnologie. China gibt es jetzt auch dem Iran. Und da merken wir, es bewegt sich auch immer mehr Richtung Israel. Dieser Konflikt, der ja auch in Zacharja 12 bis 14 steht, dass alle Völker gegen Jerusalem marschieren, auch durch die Kriege, kann sich jetzt beschleunigen. Ich sage jetzt noch nicht, dass die letzte Stufe der Prophetie ist, aber ich schließe auch nicht aus, dass es sein könnte, ganz vorsichtig. Ja. Wir müssen das beobachten und vor allem bereit sein, wenn der Herr kommt, ihm die Treue halten. Und wie können wir ihm treu bleiben, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir die Versammlungen besuchen. Auch da zeigt sich die Treue. Leider lässt es auch oft nach, muss ich sagen, auch bei uns in Pforzheim, mittwochs ist oft ein Jammer, wie leer die Bibelstunden sind seit Corona. Sonntags kommen sie noch, aber mittwochs, ich weiß nicht, bei der Bibel- und Gebetsstunde, da zeigt sich der eigentliche Kern der Gemeinde, ob ich treu bin, ja, auch zum Gebet, zur Gebetsgemeinschaft komme. Ich sage es mal so deutlich. Ich vermute auch, dass am Sonntag jetzt mehr hier sein werden als an den Abenden. Das ist auch so typisch für viele Gemeinden. Bei uns war ein Evangelist, der hat gesagt, auch ihr seid auch von der Gemeinde am Sonntag, war die ganze Woche da, aber da kam dann etliche, der hatte die ganze Woche nicht gesehen. Aber ihr seid natürlich vorbildlich, ihr seid hier, das freut mich. Aber Gemeinde, man freut sich doch auf jede Versammlung, wo man sich auch treffen kann, wo man den Herrn gemeinsam anbeten kann. Das ist auch Treue, die Treue zum Herrn. Natürlich die Treue in der Ehe, in der Familie, dass ich auch als Familienvater die Verantwortung wahrnehme und dass ich eben auch die Versammlungen nicht verlasse. Auch die Treue beim Bibellesen, bei der stillen Zeit, dass ich hier dem Herrn treu bin. Und dadurch bekomme ich ja auch nur die Kraft, wenn ich im Wort lese, wenn ich bete, wenn ich die Versammlungen besuche. Wenn ich das vernachlässige, werde ich sehr schnell schwach im Glaubensleben. Das ist auch eine Erfahrung, die man leider immer wieder macht mit Menschen, Geschwistern, die dann irgendwann nicht mehr auftauchen in den Gemeinden. Da heißt es ja über Demas, er hat die Welt lieb gewonnen. Das ist eine tragische Entwicklung. Das wollen wir nicht mitmachen, sondern treu bleiben dem Herrn, ihm nachfolgen. Ich denke, auch diese Tage aus dem Propheten Maleachi können uns dazu eine Hilfe sein. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitten, dass ihr dazu aufsteht. Allmächtiger Gott, lieber Herr Jesus, wir haben viele heikle Themen heute aus deinem Wort angesprochen, Herr, in aller Schwachheit. Und du weißt auch, ob es alles jetzt biblisch war oder nicht, nimm weg, was nicht in deinem Sinne war. Aber lass uns das bewegen, was von dir ist, Herr, dass wir wirklich es beherzigen, danach handeln und wandeln. Segne jeden, der heute hier ist, auch die, die es vielleicht noch später auf Tonträgern hören. Und schenke uns vor allem die Treue zu dir, dass wir auf dem schmalen Weg bleiben, dass wir dir nachfolgen, die Versammlungen nicht verlassen. Herr, welche Not, auch jetzt durch Corona, dass so viele nicht mehr in die Versammlungen gehen. In vielen Gemeinden hört man das, Herr. Schenk da Umkehr, Herr, und erbarme dich. Schenk auch uns immer wieder dieses Sehnen nach dir, deinem Wort und nach den Geschwistern, dass wir einander lieben in dieser Endzeit und gegenseitig trösten und stärken, Herr, durch deine Liebe. So sei du bei uns und segne auch weiterhin diese Versammlung hier, auch die weiteren Abende und den Sonntag. So sei du bei uns und behüte uns auch in dieser Nacht. Amen.